immer die gleichen Sachen hier, immer reden über irgendwelche Themen. Wer hört uns denn zu?
Und das am 1. Mai. Wir könnten jetzt auch einfach mit dem Bollerwagen irgendwie in die Pampa fahren.
Ja. Hallo und willkommen zur 45. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 1. Mai auf und ich bin Lukas, der heute leider kein Synonym für sich gefunden hat, weil der Markus gesagt hat, es ist nicht lustig genug.
Nee, es war nicht lustig genug. Und ich bin der Markus, der das Pseudonym nicht lustig findet.
Richtig. Falls ihr es doch hören wollt, schreibt mir privat und ich werde es euch sagen. Ich fand es solide, aber Markus ist da anderer Meinung.
Nee, die Humorkritik hat zugeschlagen.
Wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH und der Markus ist CTO und ich bin ein mega guter Softwareentwickler. Unglaublich gut. Und wir reden heute wieder über Nerdkultur und Gartenarbeit im Code Culture Podcast.
Wie geht's deinem Garten?
Ich habe keinen.
Mein Basilikum ist kaputt gegangen.
Das
kommen
ist ja
wir
doof.
Dann jetzt zur Nerdkultur. Und zwar beginnen wir mit dem Feedback und dem Rückblick auf die letzte Woche. Und ich hatte die letzten zwei Tage Urlaub. Ich denke, du hast mich ganz doll vermisst in der Firma.
Ich sag aus rechtlichen oder aus Gründen sage ich jetzt mal ja.
Ja, natürlich, mega, jede Stunde, weil ich war nämlich auf der digitalen Studioszene. Weißt du, was die Studioszene ist?
Ja, nachdem du es mir gesagt hast, schon. Das ist so eine von Producern und Musikern so eine Szene.
Ja, das ist ein Kongress.
Genau.
Das ist ein Kongress. War mega cool, also natürlich alles digital. Mich haben da hauptsächlich die Masterclasses interessiert und ich habe sehr viel gelernt, unter anderem von Jill Zimmermann, beziehungsweise Zimmermann, das ist eine Deutsche, über Vocal Productions. Das war mega cool. Und von Moses Schneider, kennst du den?
Nee, ich glaube nicht.
Der macht sowas wie Tokotronic und Annenmai Kantereit.
Wie ist der? Dann google ich ihn kurz.
Moses Schneider.
Okay.
Ist so ein alter Punk-Produzent und einiges gelernt über, wie man Schlagzeuge mikrofoniert und wie man Live-Bands aufnimmt. Das war schon mega, mega spannend. Was ich auch gelernt habe, ist, dass FL Studio echt der letzte Rotz ist. Also es gab da irgendwie einen Vortrag, der sich da rein verirrt hat und das Ding ist, ja, also es klang grausam und das, was da irgendwie rauskam, ist noch ein schlimmerer Workflow, als wir hier mit Reaper haben. Also echt strange. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Da stehen wirklich nur Audio-Profis in den Inhaltsangaben und in den Listen. Das waren wirklich durch die Bank weg Leute, die mit Audio ihr Geld verdienen. Und glaubst du, einer hat es hingekriegt, im Livestream keine Audio-Probleme zu haben?
Nee.
Unglaublich, also wirklich alles dabei, von schlecht abmikrofoniert, von überhaupt kein gescheites Mikrofon aufgebaut, Bitraten, Probleme, irgendwelche Lags, die aufgetreten sind. Also das war alles ziemlich, ziemlich katastrophal.
Aber am Ende hat es ja doch irgendwie geklappt.
Ja, am Ende hat es geklappt und es war ganz gut und es wird wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Wiederholung in echt geben.
Okay.
Vielleicht gehen wir da ja dann hin, die ist nämlich in Mannheim.
Ach krass, das ist ja super.
Im Rosengarten irgendwann im September. Vielleicht werden wir da dran teilnehmen und vielleicht gibt es dann auch die eine oder andere Masterclass, wo es vielleicht sogar um Podcasting oder generell Vocal Production geht.
Ja, aber da sind wir ja selber schon die Masterclass natürlich.
Ja, also ich glaube mit unseren DSern und unseren Equalizer könnten wir noch ein bisschen besser werden.
Und apropos Masterclass, eine Stufe darunter ist der Bachelor. Du warst wieder bei der THI.
Ja genau, ich war bei der THI und habe dort weiter am Projekt mit den Studierenden gearbeitet. Thema war jetzt letztes Mal, wie man die Software automatisch testen kann. Und ja, eine kurze Einführung mit JUnit 5, also wirklich so die Grundlagen, wie man das dann auch mit Maven innerhalb der CI/CD-Pipeline automatisch testen kann. Das haben wir durchgemacht und relativ spannend fand ich ein sehr, sehr gutes Test-Framework, welches Teil von Flowable ist.
Mhm.
Und man kann da tatsächlich mit so einem, es ist so ein bisschen wie in Selenium, welches im Browser irgendwie recordet, aber dann doch nicht auf der UI, sondern auf dem Prozess. Also man kann dann zum Beispiel sagen, wenn am Anfang diese Variablen reinkommen, dann hätte ich gern, dass am Ende diese Variablen rauskommen. Und das fand ich schon relativ mächtig, weil in so einer Process Engine, die ja letzten Endes zur Laufzeit erst entscheidet, was der Prozess macht, da sauber testen zu können, ist eine Herausforderung und das hat echt ganz gut funktioniert. Ansonsten nach wie vor, ich bin sehr begeistert davon, wie gut die Studierenden mitmachen und wie cool die sich weiterentwickeln. Also wirklich von, wir haben irgendwie in der zweiten oder dritten Vorlesung CI/CD-Pipelines mal gelernt und zum ersten Mal angeschaut und jetzt flutscht da alles von vorne bis hinten automatisiert durch. Das ist echt sehr schön, das anzuschauen.
Ja, mega. Da hast du ja jetzt auch wahrscheinlich mehr im Sinne von Lehrrolle gemacht und vielleicht sich da auch weitergebildet, so wie ich.
Ja, genau, so wie du, weil du wirst ja bald auch die große Ausbilderrolle bei uns einnehmen und dazu musst du den ADA-Schein machen. Wie war denn da die Ausbildung letzte Woche?
Der Kurs war super. Wir hatten wieder, glaube ich, Handlungsschritt 3 weitergemacht und es ging um... Eieiei, wo ging es denn nochmal drum, ey? Das war gestern.
Also der Handlungsschritt 3, hast du gesagt?
Genau, und es ging natürlich um...
Den Handlungsschritt 3?
3, und wir haben geredet über den Handlungsschritt 3.
Du warst schon wach.
Ich war wach tatsächlich, ich habe auch aufgepasst. Worum ging es denn nochmal?
Soll ich mal überbrücken?
Ich überlege so lange.
Ja, genau. Also während Lukas sich nochmal in sich geht, ich habe mir AirTags gekauft und sie wurden geliefert und ich habe sie auch tatsächlich eingerichtet. Und jetzt hängt da so ein quietschendes Dings an meinem Schlüsselbund. Kann ich empfehlen. Also einrichten war echt relativ stressfrei und man konnte innerhalb von 2 bis 3 Minuten alles abhaken. Ich habe mir auch den Original-Apple-Anhänger in irgendwie eisblau-grün gekauft und ja, taugt was.
Ja, cool.
Also ich verliere jetzt meine Schlüssel hoffentlich nicht mehr. Ich habe sie vorher auch nicht verloren, aber better safe than sorry.
Und mir ist es wieder eingefallen und zwar haben wir Gruppenbildung gemacht tatsächlich.
Gruppenbildung?
Wie macht man am besten, also wie bildet man am besten eine Gruppe für Azubis, weil es wird Gruppenbildung geben und dann gibt es, ich glaube, formelle Gruppenbildung und informelle Gruppenbildung.
Die formelle ist dann, wenn du die Leute einteilst,
genau.
Und die informelle ist
wenn sich einfach eine Gruppe bildet, ohne dass man
von
außen quasi etwas dazu gibt. Und auch, es ging auch um Störungen oder Konflikte innerhalb einer Gruppe. Wie können die entstehen? Was sind da Ursachen, Auswirkungen und Lösungen dafür?
Was wäre denn so eine einfache Lösung, die du jetzt mir empfehlen könntest, wenn mal eine Gruppe von Azubis komische Dinge tut?
Ja, es kommt natürlich, erstmal muss man eine Ursachenanalyse machen, weil man muss natürlich rausfinden, wo ist der Kern, also woran liegt's, wo hat der Konflikt angefangen. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass zwei Leute in der Gruppe führen wollen, weil normalerweise hat man immer eine Führungskraft in der Gruppe, die die Gruppe vorantreibt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so krass ist, aber einer, der ansatzweise Sachen entscheidet, und wenn es da zwei gibt, die sich dann so aneinandertreffen, da kann man dann gucken, dass man demokratisch zum Beispiel entscheidet, wer soll jetzt die Führungskraft werden, oder dass man sich besser abstimmt innerhalb der Gruppe, dass man sagt, wir machen es mehr demokratischer und die stimmen sich beide miteinander ab, und das ist dann genau eine mögliche Lösung. Aber das ist natürlich on Case-to-Case-Basis different und da muss man dann halt selber
gucken. Gut, also es geht dann so um ganz klassische zwischenmenschliche Dinge, die jetzt auch in jeder Azubi-Gruppe auftreten können.
Genau. Also sehr, sehr generell. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Test-Abschlussprüfung, eine Test-ADA-theoretische Prüfung gemacht. Ja.
Und da hättest du natürlich mit einer glatten 1,0 bestanden.
Kommen wir zu den News?
Nein, wir kommen noch zum letzten Rückblick, weil wir sind ja jetzt nicht mehr der beste Podcast von Pfaffenhofen, sondern nur noch der beste Podcast aus Pfaffenhofen über Nerdkultur und Gartenarbeit, weil es gibt jetzt ja den Puffcast und der ging jetzt in die dritte Runde und wir wollten das hier nicht unerwähnt lassen. Thema war dieses Mal Feminismus. Ich hatte schon Schlimmes befürchtet, fand es dann allerdings ganz Es gibt einen guten Überblick. Ich glaube,
solide.
Also wer sich für das Thema interessiert und wo vielleicht die Schulbildung, die Gemeinschaftskunde, wie bei mir irgendwie 20 Jahre her ist, der kann sich mit dieser Episode nochmal einen guten Überblick über die Geschichte des Feminismus geben.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu News, oder?
Genau, kommen wir jetzt zu den News. Die Puffcast-Folge ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Guck da rein, gibt's ja jetzt auch auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und apropos Spotify-Podcasts,
Überleitung
heute, das ist ja wirklich...
Wir hatten ja letztes Mal schon berichtet, dass Apple jetzt bezahlte Podcasts einführt und ein Branchenmagazin, Variety, kennt man vielleicht, berichtet jetzt, dass auch Spotify etwas Ähnliches plant.
Und zwar auch Subscriptions.
Genau, und es scheint wohl so zu sein, dass diese Subscription-Fees, also so genau ist es noch nicht raus, aber sie testen es wohl offensichtlich, dass die Subscription on top kommt. Also du musst dann praktisch innerhalb der Spotify-App diese Subscription abschließen und dann bezahlst du mehr als deine 9 Euro im Monat. Also Beispiel, wir könnten jetzt einen Premium-Content auf Spotify packen, ähnlich wie bei Apple auch, und dann kann... jeder, der möchte, unseren Podcast kostenpflichtig abonnieren, subscriben.
Ja, und so wie es aussieht, nimmt Spotify davon keinen
genau,
Cut.
Genau, das ist, glaube ich, die Kampfansage an Apple.
Ja,
weil
einfach
Apple
mal
möchte ja
komplett
30% Provisionsgebühren, ganz großen Anführungszeichen. Und Spotify hat jetzt schon mal verlauten lassen, dass sie das komplett weiterreichen an die Creator.
Und es... ist krass, muss ich sagen. Also, das ist schon heftig.
Vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist das Wort Subscription hier an der Stelle auch zu hart. Vielleicht muss man das auch eher so als ein Patreon-Ersatz
sehen. Ja, so ein
Donation-Ding. Also, ich glaube nämlich nicht, dass das irgendwie gut funktionieren wird in der App, die so summa summarum pauschal also sich dadurch auszeichnet, dass man pauschal im Monat den Betrag bezahlt und dann alles hören kann.
Ich verstehe halt den Vorteil nicht, den man hat. Also kriege ich dadurch einen Gain als Person, wenn ich den jetzt, oder ist es einfach nur eine Donation, weil bei Patreon würde ich ja trotzdem noch Stuff kriegen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also kommt, glaube ich, drauf an, wie sie es aufsetzen, aber ich nehme jetzt mal an, es passt besser in die Spotify-Plattform, wenn es so eine Art zusätzliches Trinkgeld ist. Ich glaube, so muss man es wahrscheinlich sehen.
Ah, so wie dieser Button, den man jetzt ja auch bei vielen Künstlern hat.
So support me hier und dann eine PayPal und so Geschichte. Also ich glaube, ja, sie haben ja Gimlet gekauft und sie haben Parcast gekauft und die haben sich ja hauptsächlich genau darüber finanziert. Also dass man letzten Endes mehr oder minder freiwillig spenden konnte. Und vielleicht haben sie dieses Geschäftsmodell jetzt auch im Hinterkopf gehabt, wenn es jetzt um die Spotify-Podcast-Subscriptions geht. Also ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ja, ich auch.
Und ich nehme jetzt mal an, ich würde das ein bisschen weniger krass sehen, wie jetzt hier diese Variety-Artikel. Ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, wie man seinem Lieblingspodcast im Monat ein paar Euros einwerfen kann.
Ja, ihr könnt uns auch ein paar Euros im Monat geben, indem ihr auf Coffee...
buymeacoffee.com/codeculture. Der Link ist in den Shownotes. Das ist unsere Art und Weise. Und letzten Endes, wenn man realistisch ist, also von Leben können wir nicht, kann wahrscheinlich auch niemand, der irgendwie einen mittelgroßen Podcast hat. Es ist letzten Endes dafür da, um sich den Hamburger, den man vor der Show isst, finanzieren zu können. Und der war heute extrem lecker. Das muss man auch mal sagen.
Shoutout an Salvabräu
hier
in Pfaffenhofen.
Das war so ein besonderer Salvabräu-Burger.
Wie hieß er? Chimichurri?
Chimichurri-Burger. Und wir haben extra gegoogelt, das war eine argentinische Kräutersoße. Und die hat unglaublich gut zum Rindfleisch gepasst. Also Hut ab.
Ja, echt Shoutouts. Wenn ihr uns sponsern wollt, Salvabräu, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid.
Genau, also wir würden praktisch jedes Mal eure Wochenkarte hier anpreisen, wenn wir für jeden Podcast einmal gratis Burger kriegen.
Jetzt auch vegan.
Ja genau, auch eure veganen Optionen.
Genau.
Also wir sind für alle Schandtaten bereit.
Ja. Auch weitere Schandtat.
Spotify hat, das wird einen Shitstorm geben. Spotify hat den Library-Tab umorganisiert. Hast du ihn schon?
Ich habe zwar aktualisiert, ich habe ihn aber immer noch nicht tatsächlich.
Ja, also ich habe ihn schon tatsächlich. Ich bin wohl im AB-Testing irgendwie nach vorne gerutscht. Ich habe ihn schon und ich muss sagen, es ist chaotischer geworden. Also was ist dieser Library-Tab? Dieser Library-Tab, der zeigt einem die Playlists und die Podcasts und die Alben und die Artists an.
Die man gesaved hat.
Ja, und jetzt halt nicht mehr, ne? Jetzt ist das alles eine große fette Liste, wo sich alles, eine Single, eine EP, ein Künstler, ein Podcast, eine Playlist,
man
alles.
Man kann aber auch filtern.
Man also kann filtern. Nicht so.
Und was ich auch gesehen habe, man kann pinnen.
Man kann pinnen, dass die wichtigsten oben sind. Ja. Das finde ich relativ nice, aber ganz ehrlich, ich bin eher so der Albumhörer. Und ich weiß jetzt nicht, ob das meinem Workflow entspricht tatsächlich.
Ja, musst du halt austesten, ne? Ich muss es auch mal auf jeden Fall abchecken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt das Wahre ist. Ich reg mich ja ständig über Spotify auf. Ich verstehe auch immer noch nicht, dass ich einen App-Restart brauche, wenn ich an einem Gerät was like, damit das in meinen fucking Lieblingssongs auftaucht. Ich verstehe das nicht. Warum kann man da nicht irgendeinen Sync machen? Ich meine, der synkt es ja, wenn ich die App neu starte. Aber wenn ich jetzt am PC...
In den Fehler bin ich noch nie reingerannt.
Den habe ich immer.
Hast du da einen Anwendungsfall für?
Ja, ich möchte... Also ich höre in der Arbeit Spotify. Dann entdecke ich irgendwie einen Song, weil der irgendwie auf Autoplay macht, der ja diese Recommendations. Dann save ich den. Der sind meine Lieblingssongs. Ich gehe in meine Spotify-App am Handy. Ich gehe nach Hause. Jetzt möchte ich den Song hören. Jetzt gehe ich auf Lieblingssongs. Ist der da nicht drin? Ich muss die App schließen. Neu starten, dann ist er in der Liste drin. What the fuck? Das ist doch, ich verstehe das nicht.
Den Bug hatte ich noch nie, aber ich kann es verstehen, das ist tatsächlich ein doofes Ding, wo man reinläuft. Auch ein doofes Ding ist, was sich die University of Minnesota erlaubt hat. Hast du das verfolgt, was da passiert ist?
Tatsächlich nicht, nein.
Also das ist eine Forschungsgruppe, also letzten Endes eine Forschungsgruppe an einem Lehrstuhl, also die kleinste Einheit an einem Lehrstuhl, und die wollten ein Paper schreiben namens On the Feasibility of Stealthily Introducing Vulnerabilities in Open Source Software via Hypocrite Commits.
Die haben absichtlich...
Ja.
Nein, das haben die nicht gemacht.
Doch, also sie haben im Namen der Wissenschaft absichtlich versucht und das auch teilweise erfolgreich mit Commits, die ja mehr oder minder obfusziert und gecraftet sind, Sicherheitslücken in den Linux-Kernel einzuschleusen und das dann als Forschungsarbeit zu veröffentlichen. Und ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Warum? Weil es ist sehr destruktiv. Es bindet ganz viel Arbeit von den zumeist ehrenamtlichen Entwicklern im Linux-Kernel, die dann diese Pull-Requests reviewen müssen. Und was dann halt auch rauskam, ist, dass sie relativ schnell gemerkt haben, woher der Wind weht. Und sie haben dann die ganze Universität geblockt.
Haben die das tatsächlich unter dem Namen der Universität gemacht?
Nein, aber man hat halt gesehen, dass die IP-Range der Uni halt dahinter steckt. Und dann haben sie wurden angeschrieben und dann haben sie noch versucht, über irgendwelches Rerouting und VPN weiterzumachen. Also, puh, finde ich dann schon ein bisschen schwierig, wenn mit letzten Endes Steuergeld die so bland und so mit dem Holzhammer versucht wird, eine Attacke auf den Linux-Kernel vorzuführen. Ja, es ist wichtig, darüber zu forschen, ob solche Attacken grundsätzlich möglich sind, aber ich glaube, das geht auch anders. Man hätte zum Beispiel mal in der Vergangenheit schauen können, ob sowas passiert ist. Ja, das wäre dann produktiv gewesen und nicht destruktiv.
Und jetzt haben sie sich entschuldigt, anscheinend?
Ja, sie haben sich entschuldigt. Also Paper wurde jetzt wohl abgeschlossen oder zurückgezogen, so ganz klar ist es nicht, und sie haben sich bei der Linux Foundation entschuldigt und werden es jetzt offensichtlich nicht mehr tun, zumal das halt auch teilweise Accounts waren von Leuten, die früher legit Patches eingespielt haben. Also das muss man sich dann halt auch geben. Also da fangen dann Leute an, für ihre eigene Forschungsarbeit, ihre gute Arbeit nicht mehr zu machen, sondern absichtlich schlechte Arbeit zu machen. Das ist halt einfach auf einer menschlichen Ebene, glaube ich, nicht mit dem wissenschaftlichen Kodex in Einklang zu bringen.
Ja, Das ist auf jeden Fall sehr komisch und einzigartig, so wie unsere nächste News.
Wow.
Ich bin heute on the run, das sage ich dir. Also,
Rare
das ist
Things.
Krank. Also nächste News ist Rare Things. Was ist das denn, Markus?
Das ist eine neue Plattform von einem ehemaligen Team von Airbnb. Also man hat es ja zwitschern hören, dass es Airbnb gerade nicht so gut geht. Ich verstehe auch nicht, wieso.
Verstehe ich jetzt auch nicht, ne.
Und deswegen haben die ein paar Leute so entlassen. Und die haben jetzt ein neues Projekt gegründet, nämlich rarethings.co. Und ich muss sagen, ich finde es relativ spannend, was sie da machen. Hast du verstanden, was es tut?
Das sind so Art Dinger, die dann verkauft werden.
Kennst du auf Instagram und auf Facebook so diese Videos, wo irgendwelche Menschen unglaublich kunstvoll irgendwelche Dinge tun, was weiß ich, irgendwas schnitzen oder irgendwas töpfern oder...
Nee.
Also ich schaue die manchmal an. Auf YouTube so Craftsmanship-Videos.
Ja, auf YouTube schon, ja.
Ja, genau. Und das versucht jetzt rarethings.co gemeinsam mit einem Shopsystem in Einklang zu bringen. Also es ist auf der einen Seite sozusagen
cool
so eine Art Pinterest und eine Videoplattform für Craftsmanship, aber andererseits kann man diese Dinge, die man da dann sieht, auch
kaufen.
Kaufen, genau.
Das ist ja mega.
Das heißt, ich klicke jetzt hier mal random irgendwo drauf, dann macht jetzt irgendein Dude Filzhüte. So. Und dann sehe ich jetzt ein Video, wie ein hipsteresker Dude Filzhüte macht. Mit so einer Hutmaschine und hier so Dampf und so. Und das ist alles cool. Und dann sehe ich auch, wo der wohnt und was der macht und wie sustainable der ist. Und ich kann mir hier seine Bilder anschauen. Das ist alles so ein bisschen Entertainment und so ein bisschen Mood und so ein bisschen, also man hat da Bock, irgendwie
das
drauf zu schauen.
Weißt du, was das ist? Das ist quasi Etsy, bloß in cool, oder
ja,
nicht?
Ja, Etsy in cool, oder, also genau, Etsy ist dann halt auch oft so ein bisschen Ramschladen.
Ja, genau, Etsy in nicht crappy,
genau,
sage ich mal.
Genau, das ist halt irgendwie so diese Instagram-Vibe, Visco-Vibe, alles so ein bisschen Vintage angehaucht, diese tollen Videos, und man kann sich dann einen Filzhut für $375 kaufen.
Ja, ich meine, dieses Andy Gechtmann Studio, das finde ich schon geil. Ich weiß nicht, ob du das hast. Das,
was machen die?
So eine Hose ist da, nee, diese Jacke da rechts. Klick mal da drauf.
Ja, das sieht schon nice aus. Die machen ab.
Die malt so auf Kleidungsstücke oder so, so coole Artworks drauf.
Und die kann man sich dann shoppen, offensichtlich.
Ja, und das sieht ziemlich cool aus, weil das ist so mega unique. Ich meine, die sind auch relativ teuer. So eine Hose kostet dann irgendwie 155.
Aber genau, für eine Designer.
Genau, für eine Designerhose.
Würdest du genauso viel bezahlen.
Ja, richtig. Und das ist schon geil. Also, das sieht schon fett aus. Ja, cooles Konzept auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, was draus wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es abhebt, weil es gibt sicherlich gerade jetzt besonders mit Corona eine gewisse Rückbesinnung auf gut gemachte Dinge.
Ja.
Und Leute schauen generell gern Videos an, wie Dinge gemacht werden. Ich glaube, das geht Hand in Hand und es könnte ganz gut funktionieren.
Ich denke auch, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt so einen Rare Things Shop hat, kann man den vielleicht sogar bald auch in eine Instagram-Story reinpacken.
Genau, und kann ihn dann verlinken, weil ganz großer Trommelwirbel, Instagram testet gerade, dass man Hyperlinks in seine Story packen kann. Das ist echt traurig, dass das eine
News
ist.
Ja, dass das
eine
News ist, ey.
Also das Internet funktioniert seit Jahrzehnten damit, dass man mit Hyperlinks Dinge verlinken kann. Aber Instagram hat offensichtlich sehr, 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 sehr große Angst, dass die Leute über Links ihre Plattform verlassen. Und das wird jetzt ein bisschen aufgeweicht, indem dahergelaufene Instagram-User wie du und ich jetzt bald Links in ihre Story setzen können, also Hyperlinks.
Es ist sehr nice, muss ich sagen. Also vor allem für so kleine Creator, die jetzt noch nicht den krankesten Channel auf Insta haben, den krassesten Account. Zum Beispiel für meine Single den Tone Den Link zu verlinken.
Ja, zum Beispiel, oder genau, sowas.
Oder direkt
Klassiker.
Auf Spotify, also das geht ja schon, das mit dem Spotify teilen, da kann man dann auch direkt drauf drücken, aber so seine Homepage oder so verlinken geht halt gar nicht.
Ja, und was halt auch nicht geht, also selbst wenn man jetzt irgendwie sowas wie Weiß oder sowas folgt und die dann einen Teaser für ein Video oder für einen Artikel haben, dann muss man über den Bio-Link und sich dann den Quatsch wieder suchen. Also das funktioniert
tatsächlich drauf an, wie groß der Channel ist, weil für bestimmte Creator gibt es dieses Feature schon.
Stimmt, ja, dieses Hochwischen.
Genau, da kannst du dann Link öffnen. Und ich weiß nicht, was da dieser Threshold ist oder ob du verified sein musst oder so.
Ja, irgendwas in der Richtung wird es sein. Aber es scheint wohl so, dass man diesen Aufkleber jetzt auch als 0815 Max Mustermann User bekommt. Würde mich freuen, weil dann kann man, glaube ich, Inhalte viel, viel, viel besser teilen.
Ja, tatsächlich. Und finde ich sehr nice. Wer bald keine Inhalte mehr teilen kann, ist Baden-Württemberg.
Schulen in Baden-Württemberg, richtig. Weil traurige Geschichte. Es gibt ein, ich würde es mal Landesbildungsnetz nennen in Baden-Württemberg. Das kenne ich auch noch, als ich noch Student und Schüler war. Das nennt sich Bellevue.
Mhm.
Und dieses Landesbildungsnetz wird vom Land betrieben und ist letzten Endes einfach ein Rechenzentrum, in dem Dinge stattfinden. Und unter anderem finden da bis jetzt oder eigentlich schon seit Jahrzehnten die komplette digitale Infrastruktur von Schulen statt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie am Gymnasium arbeitest oder für ein Gymnasium in Moodle, eine Nextcloud oder eine Webseite brauchst, dann hat man das kostenlos zur Verfügung bekommen von diesem Bellevue-Netzwerk.
Ja.
Und jetzt haben die einfach mal gesagt, raus mit euch.
Okay.
Und zwar ohne Begründung. Also ab dem 1.10.2021 werden 2.000 bis 3.000 Schulen von diesem Bellevue-Netz deprovisioniert. Das bedeutet, innerhalb von wenigen Monaten dürfen sich diese ganzen Schulen jetzt neue Anbieter für ihr Moodle, für ihre E-Mails, für ihre Webseiten, für ihre Bildungsplattformen aussuchen und auf dem freien Markt einkaufen.
Das ist ja super in der Corona-Situation und die Schulen haben bestimmt Geld dafür.
Genau, die Schulen haben da bestimmt Geld dafür. Die Schulen haben dafür sicherlich auch genug Vorlaufzeit eingeplant und genug Kompetenz. Und ich glaube nicht, dass die jetzt einfach sagen, wir kaufen uns jetzt von Microsoft Office 365 und nutzen Teams und OneDrive. Nee, die werden natürlich weiterhin freie Software verwenden, richtig?
Richtig.
Ja, genau, das wird jetzt bestimmt ist es jetzt nicht irgendwie.
Nee, das war jetzt nicht Sarkasmus.
Im Sinne von, also long story short, es ist, finde ich, ziemlich traurig, weil es fehlt doch ziemlich stark an Know-how an den Schulen, wie man jetzt so eine große Cloud-Infrastruktur aufrechterhält. Und natürlich werden die jetzt zu Zoom, zu Microsoft gehen und sich dort proprietäre Software mit teilweise immensen und großen Kosten einkaufen. Niemandem ist jetzt zuzumuten, innerhalb von 4 Monaten da ein neues Moodle, ein neues Nextcloud und einen neuen E-Mail-Server irgendwo aufzusetzen.
Ja.
Also das wird nicht funktionieren.
Ja, mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, die kriegen das hin da drüben. Ne?
Ja, ich habe ja immer noch so ein bisschen heimatliche Verbundenheit zu Baden-Württemberg. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bedeutet, dass sich jetzt alle bei Microsoft die Office 365 shoppen.
Ja, mal gucken. Du hast ja gute Connections dahin. Vielleicht kriegt man da ja mal was mit.
Ja genau, mich würde mal vielleicht mal so die Sicht von jemandem interessieren, der mal IT für Schule macht. Das ist sicherlich ein spannendes Thema.
Ja, viele von den Schülern haben bestimmt auch ein iPhone.
Genau, können damit jetzt iOS 14.5 und iPadOS 14.5 verwenden. Hast du es schon aufgespielt?
Ja, habe ich tatsächlich.
Wir haben schon öfters darüber berichtet. Ich glaube, das wichtigste Feature ist einfach, dass man mit einer Maske im Gesicht und einer Apple Watch am Arm jetzt
sein Handy anlocken kann,
genau.
Es ist unglaublich, wir haben es beide noch nicht ausprobiert.
Ja, tatsächlich nicht, weil ich nutze ja jetzt immer den Rewe-Abholservice und da brauche ich es nicht.
Ja, ich habe jetzt auch einen Chip in der Arbeit gekriegt, das heißt, mein Handy muss ich da wahrscheinlich auch nicht mehr so oft anlocken. Aber ich denke, es gibt schon Situationen, wo ich das mal brauche oder wo ich irgendwie meine Nachrichten checken will oder so. Das wird auf jeden Fall interessant. Nächste Woche gebe ich euch einen Status-Update, weil bis dahin habe ich es auf jeden Fall getestet. Und was aber bei 14.5 auch zu erwähnen sei, ist App-Tracking. Und zwar, man kann App-Tracking ausstellen und das finde ich sehr cool. Also
ja, Facebook findet es tatsächlich nicht so cool. Ich hab ja Zugriff auf unseren Werbeaccount, über den wir unsere Stellenanzeigen schalten. Und da geht schon so ein bisschen gerade die, die gehen überall die Warnleuchten an, so hey, das können wir dir jetzt nicht mehr zeigen und das können wir nicht mehr machen und dieses Targeting geht jetzt nicht mehr und ja, das kannst du nicht mehr so ausschauen. Also ich glaube, das hat schon immense Auswirkungen darauf, wie die großen Plattformen Google, Facebook, wie die ihre Anzeigen ausspielen können.
Ja, aber deren Pech.
Ja, deren Pech.
Also finde ich einen nicen Schritt in Richtung Consumer auf jeden Fall. Das ist mal.
Man kann ja nach wie vor sagen, hey, ich möchte, dass diese App mich über alle Anwendungen hinweg tracken kann. Da muss man halt whitelisten. Das kann man ja frei entscheiden.
Ja, das ist halt. Und wenn ich jetzt eine App öffne, dann kriege ich halt die Option, würde ich es erlauben oder nicht? Und finde ich okay eigentlich.
Genau, das kann man sich dann so zurechtlegen, wie man es möchte.
Wie man das auch zurechtlegen kann, wie man möchte, sind, glaube ich, die Claims, dass die AirTags vielleicht auch ein Problem
für die
darstellen.
Privatheit sein können. Ja. Also da kamen jetzt natürlich die ersten Fakten im Sinne von, wie funktionieren denn die AirTags raus und dann auch die ersten Bedenken. Also bleiben wir mal vielleicht erstmal bei den Fakten. Grundsätzlich ist es so, dass diese AirTags mit einem iPhone verbunden werden können und dieses iPhone weiß dann über dieses Mesh-Prinzip, wo sich dieser AirTag befindet. Und dieses iPhone kann dann über eine Karte die Position des AirTags anzeigen und kann auch diesen AirTag zum Klingeln bringen. Das haben wir gerade eben noch ausprobiert, das heißt, ich habe meinen Schlüssel relativ easy gefunden.
Ja.
So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was passiert denn, wenn man diesen AirTag jetzt einer Person unbemerkt zusteckt. Dann ist es natürlich möglich, diese Person zu tracken und zu verfolgen. Wenn diese Person kein iPhone hat, dann merkt sie auch nicht, es sei denn, sie findet diesen AirTag, dass sie potenziell getrackt wird. Und das Argument war ja, dass dann der AirTag irgendwann mal anfängt zu klingeln, wenn er länger als 3 Tage von seinem iPhone getrennt ist, und 3 Tage ist halt schon eine lange Zeit, das muss man auch mal sagen. Und wenn man zum Beispiel jetzt regelmäßig mit dem iPhone wieder Kontakt aufnimmt, zum Beispiel in einer Beziehung, in der Gewalt eine Rolle spielt, dann wäre es damit jetzt zumindest in der Theorie, und da müssen wir, glaube ich, schon sagen, das ist so möglich, jemanden sehr eng auszuspionieren und zu verfolgen.
Ja. Es ist natürlich schwierig, weil es ist ein sehr krasses System halt. Natürlich nicht dafür intended, aber kann dafür ausgenutzt werden. Und wenn ich ehrlich bin, wüsste ich keine Maßnahme, die man treffen kann dagegen.
Mir fällt auch keine ein. Also wir haben uns gerade vorhin auch schon überlegt, ob man vielleicht die API für Android aufmachen kann. Aber dann, wie funktioniert es dann? Da müsste man ja auch das komplette System freigeben und dann wäre man erst recht in der Lage, die Personen zu tracken, weil man die entsprechenden IDs mittracken kann. Also so die wirklich saubere Lösung gibt es da einfach nicht.
Nee.
Und was man auch sagen muss, im professionellen Kontext gibt es solche Tracking-Devices natürlich schon seit Jahren.
Ja, ja, genau.
Die dann auch teilweise mit GPS funktionieren und mit übers Handynetz dann die GPS-Koordinaten durchgeben, aber die sind halt nicht so zugänglich, also die sind nicht so einfach zu bedienen. Und ich glaube schon, dass die Hemmschwelle, jetzt so ein illegales Personentracking mit einem 30-Euro-Dings von Apple zu machen, dass man so dem relativ leicht einrichten kann, die ist halt schon, ja, wahrscheinlich ein bisschen geringer.
Ja.
Also ich sehe es jetzt nicht so krass wie der Artikel von Fast Company, der jetzt diese Woche rumging und der meint, es sei irgendwie ein krasser Enabler für Domestic Abuse. Man muss es wahrscheinlich mit ein bisschen Grain of Salt sehen. Ja, es ist eine Bedrohung für die Privatheit, wenn man es nicht richtig verwendet. Aber mit einem gewissen Grad an technologischer Kompetenz kann man diese Gefahr auch abschätzen und abstellen.
Ja, richtig.
Das ist vielleicht so die differenzierte Betrachtung.
Ja, es ist auf jeden Fall ein heikles Topic. Und ich wäre mir jetzt auch nicht sicher, wie einfach das dann ist, weil vor allem Apple hat ja auch nicht disclosed, inwieweit oder wie schnell erkennt so ein AirTag, wenn es jetzt bei einem anderen iPhone mitfährt, anstatt bei dem, wo es eigentlich sein sollte.
Ja, und die Frage ist, will ich das halt auch? Also gerade in einem Familienkontext, irgendwie, ja. Jeder hat irgendwie einen Koffer und jeder hat dort seinen eigenen AirTag dran. will ich dann irgendwie Bescheid bekommen, yo, der AirTag von meiner Tochter ist jetzt gerade mit mir im Auto. You guess it, ja. Ich weiß, ja. Der Koffer ist im Auto. Also das ist halt immer so eine,
ja, richtig.
So eine Abwägungsgeschichte, glaube ich, weil man kann diese Anwendungsfälle nicht sauber voneinander unterscheiden, zumindest nicht technisch.
Ja, das ist schwierig auf jeden Fall. Wo ich sage, aber was vielleicht eine gute Lösung ist, ist das neue Tablet von Amazon. Die war echt scheiße, ey, Mann.
Das war die apropos schlechte Sache, Tablets von Amazon.
Also, ja.
Long story short, es gibt neue Fire HD Tablets und ich glaube, das einzige große Argument, das man für dieses Gerät aussprechen kann, es kostet halt kaum was.
Richtig, ist also halt günstig.
Genau, ne? Das kostet 150, irgendwie noch was, wenn man Pech hat, irgendwie 180 Euro. Und es ist halt ein grundsolides Android-Tablet.
Ist sogar HD.
Also. Ist HD, genau. Es hat eine okaye Auflösung. Man kann alles damit tun. Man kann Spotify hören, man kann Bücher drauf lesen. Man kann
Alexa damit steuern.
Man kann Dinge tun. Man kann auch, und das ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten besonders spannend, man kann das halt seinen Kindern fürs Homeschooling geben. Also ich glaube, jemand, der in der Grundschule ist oder jemand, der jetzt nur einen Zugriff braucht auf eine Zoom-Lecture oder auf irgendwelche Arbeitsblätter, für den ist dieses Tablet schon good enough. Ja. Und da sind die 180 Euro, denke ich, sehr gut investiert.
Ja, ich würde tatsächlich auch als Use Case sehen, wenn man jetzt so einen Smart Home hat und man möchte wirklich so eine Zentrale haben oder so ein Steuergerät, finde ich das eine gute Alternative, ehrlich gesagt.
Ja, tatsächlich, vor allem, wenn man ohnehin alles schon mit seiner Alexa eingerichtet hat.
Eben.
Und dieses Dashboard, das es da dann auch drauf gibt, das schaut auch okayisch aus. Also man kann das auch wirklich tatsächlich vielleicht an die Wand tackern oder irgendwie einem schönen...
Ja, genau.
Und wenn man dann, wie jetzt hier auch in diesem Stock, in diesem Werbebildchen, kann man halt von dem Babyphone bis zur Steckdose im Esszimmer alles damit managen.
Richtig. Und dafür sehe ich schon auf jeden Fall
genau,
einen Use Case.
Genau, muss dann nicht viel Geld ausgeben. Also ja. Ich glaube, der größte Anwendungsfall ist tatsächlich so ein Family-Kontext, wo man jetzt vielleicht schon ein besseres Tablet hat für die professionelleren Arbeiten oder einen besseren Rechner und dann einfach fürs Sofa oder für den Zoom-Call, der dann doch mal parallel zum Homeoffice stattfinden muss, wie man das dann gut managen kann.
Genau. Kommen wir zum Thema der Woche. Das müssen wir auf jeden Fall auch gut managen.
Ja, weil es ist, wir wollten uns jetzt mal, wir hatten es glaube ich schon mal kurz erwähnt, für in unserer Folge über Design Patterns.
Und zwar geht es um Inversion of Control.
Oder Dependency Injection.
Und es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, weil wir verwenden das eigentlich überall.
Ja, und es ist vor allem auch ein Pattern, das sich jetzt glaube ich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt hat. Also ich könnte mir jetzt so ein React, Vue oder Angular gar nicht mehr ohne die Dependency Injection vorstellen.
Ja.
Wobei es da immer noch ein bisschen anders funktioniert und deswegen wollen wir jetzt mal so einen ganz groben Überblick geben, was denn Dependency Injection und Inversion of Control eigentlich ist und wie sich das so einbettet. Und lustigerweise habe ich da vor mehreren Jahren mal einen Vortrag gehalten für die Technische Hochschule München. Und ich habe heute die Präsentation wieder gefunden und die nehmen wir jetzt doch gleich mal Spickzettel her.
Genau, und die Technologie, mit der Markus das gemacht hat, da kommen wir später drauf. Also bleibt dran.
Bleibt dran, der größte Cliffhanger aller Zeiten. Also was ist denn die Herausforderung, die man oft lösen muss?
Ich brauche ein Objekt in mehreren Klassen.
Das ist die Herausforderung Nummer eins. Oder ich würde es sogar noch mehr generalisieren. Ich brauche ein Objekt, das sich so verhält, wie es ich denn brauche. Und mir ist es eigentlich egal, woher es kommt.
Ja. Beispiel. Also das gleiche Objekt quasi, oder? Oder ein ähnliches Objekt.
Ja, stellen wir uns mal so vor, wir wollen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel für uns, wir haben einen 3D-Viewer im Framework.
Mhm.
Und dieser 3D-Viewer, der hat jetzt einen Hintergrund. Und in einem Produkt ist dieser Hintergrund vielleicht technisch blau und im anderen Produkt ist dieser Hintergrund eine unglaublich fancy Zukunftsjahr 2050 Garage.
Diese Use Case kommt mir irgendwie bekannt vor.
Und diese, ja, wir haben tatsächlich so eine mega nice Garage. Also wenn ihr unser Produkt kauft, dann habt ihr die beste Garage aller Zeiten.
Ja.
Die, und jetzt muss dieser 3D-Viewer, gehen wir mal davon aus, es ist auf dem Server oder auf dem Frontend, das ist völlig egal. Jetzt muss dieser 3D-Viewer wissen, wie schaut denn mein Hintergrund aus? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich reiche das jetzt in diesen 3D-Viewer rein. Mhm. Das wäre so der ganz klassische Anwendungsfall. Das heißt, ich bin sozusagen
ein Framework, ich
muss von außen konfiguriert werden und alles muss da reingesteckt werden. So 3D-Viewer, .set, set background color und set sonst was und set margin und set size und dann hat man so einen Boilerplate-Code außenrum. Oder man benutzt ein anderes Prinzip.
Und zwar?
Inversion of control. Also
und zwar man
invertiert
man sagt,
die Kontrolle.
Man sagt, ich verwende eine Implementation von Background Image.
Zum Beispiel, genau.
Und welche Implementation das jetzt genau ist, Implementierung heißt es, sorry, das ist mir erstmal egal.
Völlig egal.
Genau.
Hauptsache, ich kriege eine Background Caller und ich gehe davon aus, ich habe die einfach.
Ja.
Und wer mir die gibt, ist mir egal.
Richtig. Und jetzt kann ich die bestimmte Implementierung binden.
Ja, und ich bleibe jetzt erstmal mal generisch beim Konzept, weil dieses Konzept heißt auch Hollywood Principle.
Verstehe ich nicht.
Kennst du das? Hollywood Principle?
Dass weibliche Schauspielerinnen mega ausgenutzt werden?
Das ja, und dass Harvey Weinstein zu Recht im Knast sitzt, darum geht es nicht.
Ach so,
sondern
okay.
Es geht um Don't call us, we call you. Also es geht das Gerücht darum, dass wenn man sich in Hollywood gecastet hat, dass man dann nie anrufen soll, ob man genommen wurde, sondern dass es umgedreht ist. Also dass die Produktionsfirma sich meldet.
Mhm.
Und genau so ist es bei dieser Inversion of Control auch. Also man implementiert etwas und man möchte nicht, dass man selbst gecallt wird, sondern man callt sozusagen von dem Inneren nach außen. Man gibt die Kontrolle sozusagen, die Kontrolle ist invertiert. Also das Äußere kontrolliert nicht das Innere, sondern das Innere kontrolliert das Äußere, indem es das Äußere fragt.
Mhm. Das heißt, ich sage, ich brauche jetzt hier einen Background und dann kommt ein Background.
Genau, dann kommt ein Background. Also Inversion of Control ist ein Prinzip, bei dem nicht zum Beispiel das Produkt das Framework aufruft, sondern das Framework den produktspezifischen Code aufruft.
Mhm.
Und das ist eine ganz andere Denkweise, als jetzt so eine Komponente von außen zu konfigurieren.
Ja.
Was sind da die Vorteile von?
Ja, man hat weniger Boilerplate Code.
Ja, definitiv. Und man hat mehr Reusability auch, weil man kann jetzt den 3D-Viewer, bleiben wir bei diesem Beispiel, überall einsetzen. Man hat eine bessere Modularität, weil man eben die modulspezifischen oder die verwendungsspezifischen Attribute viel, viel besser managen kann. Und vor allem hat man keine if-then-else, then-if-then-else, return, irgendwas Kaskaden, ja, weil man nicht in diesem Framework-Code die Entscheidung treffen muss und die Logik einbauen muss und die vielleicht sogar für einzelne Produkte anpassen, sondern man kann auch komplexe Logik über diese Inversion of Control sich holen oder auch aufrufen.
Ja.
Man hat einfach keine Code-Messe. Also aus so einem Spaghetti-Code, der irgendwie sagt, hey, wenn ich so bin, dann bin ich so oder anders. Da sage ich einfach, hey, ist mir egal. Ich brauche irgendwas, was mir jetzt diese Frage löst und die muss dann per Dependency Injection kommen.
Ja.
So, und wie nutzt man das jetzt?
Gut.
Gut benutzt man das, genau. Also es gibt Dependency Injection eigentlich in allen, also wirklich in allen Java-Frameworks. Die bekannteste ist wahrscheinlich in Spring.
Spring.
Da benutzt man so Annotationen wie AutoWired und AddComponent. Damit kann man sich zum Beispiel über AddAutoWired die benötigte Implementierung reinholen in seine Klasse.
Ja, aber ist auch voll logisch, weil AutoWired und Dependency Injection
ist ja fast das Gleiche.
Ja, genau. Also da kann man sich das Keyword auch einfach aus der Nase ziehen.
Genau, könnte jetzt auch Wired Auto heißen.
Ja, genau.
Und da ist noch so der kleine Expertentipp, ab irgendeiner Java-Version, die ich jetzt vergessen habe, ist es für selbst für den die Implementierung von diesem IOC-Framework nicht mehr möglich, private Variablen von außen zu setzen. Deswegen ist es jetzt eigentlich immer Best Practice, egal was ihr verwendet, Dependency Injection über den Konstruktor zu machen.
Genau.
Das heißt, immer über einen Konstruktor zu implementieren, der dann die zu injectenden Variablen reinkriegt. Oder dass man die Variablen mindestens protected macht, sodass die zukünftigen Implementierungen mit einer höheren Java-Version auch noch weiterhin funktionieren.
Ja.
Gut, das heißt, wir haben das in Spring eigentlich gelöst. Dann kann man das in Spring übrigens sogar mit XML machen.
Okay.
Ja, das ist, finden wir das gut?
Nein.
Ja, also ich möchte es einfach mal kurz erwähnen. Ich glaube, wenn man wirklich so ganz große Produkte macht, die man bei ganz vielen Kunden ausliefert und jetzt kommt's, wo der Hersteller, der Entwickler nicht derjenige ist, der das Operating macht.
Mhm.
Da finde ich das, glaube ich, sinnvoll, wenn man das bei XML machen kann.
Ja, weil dann der Operator nicht den Code ändern muss, richtig?
Ja, genau. Also ja. Du würdest dann zum Beispiel hier sagen, das ist ein klassisches Patch-Shop-Beispiel. Man hat dann einen Patch-Shop-Service, den man aufruft und man würde dann im...
Was für einen Job? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Pet-Store.
Pet-Store?
Das ist das typische Beispiel.
Haustier-Shop.
Haustier-Shop.
Okay. Also jetzt verstehe ich.
Die ganzen Beispiele sind meistens irgendwie so ein Pet-Store, Pet-Shop. Und man könnte da zum Beispiel sagen, ja, wo jetzt die Haustiere herkommen, aus welcher Datenbank, das implementiere ich in einer ganz konkreten Service-Implementation und ich binde dann diese Klasse über XML an das Interface. Ja, den großen Nachteil, den ich da sehe, in der IDE findet man diese Klasse dann nicht.
Richtig.
Also das ist dann so, ich will jetzt wissen, wo kommen diese dummen Haustiere her und niemand kann mir diese Frage beantworten.
Kann man in Spring eigentlich nicht alles in XML machen?
Das Gefühl habe ich manchmal auch irgendwie so.
Wirklich, ich sehe in Spring auch einfach nur noch XMLs. Wahrscheinlich mehr XML als Java-Code.
Ja, aber sie haben sich inzwischen auch gewandelt. Also ich glaube, mit dem alten, fetten Spring war das noch so. Mit Spring Boot ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber ich gebe dir schon recht. Also ganz viel wird da per XML gemacht und ich bin da kein großer Fan von. Den einzigen Anwendungsfall, den ich tatsächlich sehe, ist, dass man ein großes Produkt herstellt und dieses Produkt für Leute, die es praktisch nur verkaufen oder betreiben, konfigurierbar machen möchte. Und da ist diese XML-Schnittstelle sicherlich eine gute. Für die Entwicklung innerhalb eines kompletten Software-Development-Teams sehe ich es jetzt nicht so
ja. Nice. Obwohl in Spring Boot, also insgesamt Dependency Injection ist doch auch eher was für dickere Projekte, oder? Ist
ja,
das
ich
nicht?
Weiß nicht. Also ich glaube auch so ein Mini-Quarkus-Service.
Aber der kann keine Dependency Injection.
Doch, natürlich.
Kann der?
Von Hause aus.
Ja. Ah, okay,
von
gut.
Hause aus.
Ja.
Also geht eigentlich schon ganz gut. Gutes Beispiel, war jetzt eine super Überleitung.
Aha.
Also wenn man nicht in der Spring-Welt ist, sondern in der Java Enterprise-Welt, Java EE oder neuer.
Du meinst Jakarta.
Neuerdings Jakarta EE, da gibt es auch Dependency Injection. Mit Add-Inject, also nicht Add-Auto-Wired, sondern Add-Inject.
Ach, was? Wie? Das macht ja voll... Warum nicht AutoWire? Das verstehe ich jetzt nicht. Markus, warum verwendet man da einen...
Oder man hätte einen neuen Namen verwenden können.
Warum?
Sowas
warum
wie
Banane.
Ja, genau.
Also,
Banana.
Ja, das wäre wahrscheinlich noch geiler gewesen für alle Leute, die Spring mögen. Ich bin ein bisschen am Spring am Haten.
Nee, du magst Spring nicht. Das fällt jetzt hier kaum auf.
Ich finde halt, die sind sehr opinionated und... Manche Sachen finde ich
inkonsistent. Ich finde es einfach mega inkonsistent. Das ist
und ich blicke da auch nicht mehr durch. Warum heißt es denn auto-wired? Das ist, also was ist es? Dependency Injection. Jeder normale Mensch würde das jetzt Inject nennen. Also, keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
Ja. Und du weißt ja auch, was passiert. Es ist dann so, dass die Dinge teilweise, wenn es nichts findet, dann nimmt es halt irgendwas, was auf dem Glaspath ist. Also man muss es nicht mal explizit binden. Also alles so.
Ja.
Gut, aber bleiben wir jetzt bei Java EE, Jakarta EE. Da ist es Teil vom Standard und es ist auch Teil vom Microprofile.
Ja, mega.
Das heißt, auch alle kleineren Frameworks, die Microprofile implementieren, da hat man Dependency Injection am Start. Man nutzt es da allerdings hauptsächlich, also ich sage es mal eher im kleinen Rahmen. Also was man da zum Beispiel macht, ist abhängig von dem Profile, das man in der Konfiguration übergibt, vielleicht mal eine Data Source zu laden, die eine HSQL-DB geht, oder eine Data Source zu laden, die eine Postgres geht.
Ja.
Oder man bastelt sich damit seine Application Scope Singletons und so Geschichten.
Also nur übrigens mega zur Info,
professionell verwendet man das nicht.
Wer MicroProfile nicht kennt, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht, hört euch die an, die heißt, weiß ich nicht.
Die heißt irgendwie genau und einfach mal danach suchen und wir warten eigentlich immer noch auf Rückmeldung von den Quarkus Dudes, die wollten sich mal als Gast hier bei uns verdingen.
Stimmt, das wäre doch mal interessant.
Nochmal nachhaken. Da mal jemanden von Reddit ist es, glaube ich, zu haben, der uns da ein bisschen was drüber erzählt. Also mit, wenn man Dependency Injection mit Java EE, Jakarta MicroProfile machen möchte, das geht auch.
Ja, ich gucke jetzt kurz die Folge nach.
Schau kurz die Folge nach. Es hat sich inzwischen auch in den Frontend-Frameworks durchgesetzt. Allerdings, also ich glaube, so ein bisschen getriggert war das alles von Angular 2. Da hieß es auch noch Inject. Ich glaube, in den, da musst du mir jetzt helfen, Lukas, in den Reacts und Views dieser Welt, da ist es auch da. Da kommen die Dinge auch irgendwie automatisch rein. Aber wirklich IOC damit umsetzen tut man nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also dieses Inject-Pattern hast du höchstens in Angular. Glaube ich zumindest in der Grundform. In Vue habe ich es jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Ja gut, aber du kannst ja schon irgendwie sagen, das ist dann eher dieses Add-Importen, dann ist der Service halt einfach da, sowas in der Richtung.
Ja, genau, genau.
Ja, und ja, also ich glaube, man kann es nicht wirklich in Version of Control nennen, was es da gibt. Ich glaube, das ist eher sowas, was aus der Java-Welt kommt. Und die ganz, ganz, ganz lehrbuchartige Implementierung von der Dependency Injection, wie sie letzten Endes auch in den Informatikbüchern steht, hat Google gemacht mit einem Produkt namens Juice.
Mhm.
Also Juice, man spricht es aus wie Englisch für Saft. Man schreibt es G-U-I-C-E, also Juice. Und das ist mega spannend, weil es zum einen dieses Add-Inject von Java EE implementiert. Kleine Rant am Rande, noch nicht von Jakarta EE. Da wäre es mal cool, wenn die Leute das mal umsetzen würden. Und was da besonders toll ist, dass man halt alles im Code macht. Das heißt, die ganzen Bindings werden explizit im Code mit sogenannten Modulen umgesetzt, wo man dann sagt, ich möchte ganz konkret dieses Interface jetzt an diese Instanz binden im Scope einer Session, im Scope eines Requests, im Scope einer Implementation, einer Application. Und das funktioniert relativ gut. Und wir benutzen das eigentlich schon seit mehreren Jahren und sind damit sehr zufrieden. Was, wie man dann zum Beispiel unterscheidet, ob man jetzt eine Testdatenbank hat oder eine produktive Datenbank, ist, dass man dann in der Applikation im Code ein anderes Modul lädt. Das ist jetzt sicherlich nicht so automagisch wie Spring und wie die Inject-Implementierung von Quarkus, aber es funktioniert zumindest so, dass man damit sehr gut modular implementieren kann.
Ja, ich bin immer noch am Suchen. Das kann doch nicht sein. Also wir haben nicht direkt eine Folge, glaube ich, über MicroProfile gemacht, sondern über Quarkus?
Ja, das ist wahrscheinlich über Quarkus. Wir packen den Link in die Shownotes, einfach draufklicken, dann findet der.
Ich will das jetzt noch finden, ja.
Ich möchte jetzt nochmal ein Zitat von John Munch vorlesen, welches es eigentlich relativ gut und abschließend beschreibt, wie in Dependency Injection mit Inversion of Control als darüberliegendes Pattern funktioniert. When you go and get things out of the refrigerator for yourself, you can cause problems. You might leave the door open. You might get something mommy or daddy doesn't want you to have. You might even be looking for something we don't even have or which is expired. Das ist klar.
Ja.
Also der Anwendungsfall ist der, man geht an den Kühlschrank und es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann. Man kann vergessen, die Türe zu schließen, man kann sich irgendwas rausnehmen, was man nicht darf, man will was haben, was es nicht gibt oder man sucht was, was es gar nicht mehr gibt, was expired ist. Und die Antwort darauf wäre dann, what you should be doing is stating a need. I need something to drink with lunch and then we will make sure you have something when you sit down to eat. Das ist genau das Inversion of Control. Also man geht als Programm nicht an den Kühlschrank und holt sich da das raus, was man braucht und schaut, ob es da alles gibt und ob das irgendwie grün oder gelb oder abgelaufen oder noch vorhanden ist und ob ich es überhaupt darf. Nein, man sagt über ein Interface oder über eine Implementierung, ich brauche etwas zu essen oder etwas zu trinken, und dann macht das Dependency Injection Framework, das Inversion of Control Framework außenrum alles, damit das da ist, wenn man es braucht. Das ist doch ein schöner Abschluss.
Mega schöner Abschluss. Ich finde die Folge auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich dachte, wir hätten mal eine gemacht.
Ja, dann ist es doch vielleicht mal ein Grund, mal eine zu machen. Das ist lustig, dass wir inzwischen selbst einen Überblick
verlieren. Ich hätte schwören können, dass wir haben auf jeden Fall schon mal über Microprofile geredet. Zu 100%.
Vielleicht in irgendwelchen News oder so. Also wenn nicht, dann ist es doch ein super nächstes Thema.
Also ja, tatsächlich. Also
wenn wir Microprofile nicht haben, dann ab dafür. Also long story short, wenn ihr in der Java-Welt unterwegs seid, dann schaut euch das Thema Dependency Injection auf jeden Fall mal an. Es ist sehr wichtig und ich bin der Meinung, es ist eines der wichtigsten Prinzipien, um gute Software zu schreiben.
Ja, definitiv. Also Dependency Injection rettet mir ungefähr immer den Hintern beim Entwickeln. Ich muss sagen, das ist schon ein sehr nices Pattern. Wir haben über GraphQL geredet? Wir haben
über GraphQL geredet, ich glaube damals vielleicht.
Haben wir es da erwähnt? Ja. Kann das sein? Weil davor, das weiß ich nicht.
Gut, wie dem auch sei, kommen wir zum Code der Woche.
Und zwar, große Auflösung, ihr hattet ja vorher den Cliffhanger. Die Technologie, mit der Markus diese Präsentation damals erstellt hat, heißt
Reveal.js. Jetzt haben wir es revealed.
Oh mein Gott, revealed haben wir Reveal.js.
Ja.
Mega.
Das ist relativ cool, dieses Ding. Das ist nämlich ein Präsentationsframework, welches ausschließlich mit HTML und JavaScript funktioniert. Und man kann mit Reveal.js gesetzt im Fall, man hat eine gute Vorlage und man kennt sich echt gut aus mit Node, NPM und seiner Entwicklungsumgebung, echt sehr, sehr schnell, sehr, sehr ansehnliche Präsentationen schnitzen, vor allem dann, wenn sie codelastig sind.
Ja, das sieht sehr, sehr nice aus tatsächlich und es hat ein riesengroßes Feature-Set.
Genau, also was halt besonders cool geht, ist, man kann extrem einfach Syntax-Highlighting in Codeblöcken machen, kann die Codeblöcke expanden, kann in den Codeblöcken selbst nochmal Dinge hervorheben. Also wenn man eine sehr technologienahe Präsentation macht, vielleicht sogar eine Präsentation, bei der man vorstellt, wie man irgendwas entwickelt, dann kann man das sehr, sehr gut mit Reveal.js machen. Und das Schöne ist, man muss da wirklich, um eine Slide zu machen, nur 3-4 HTML-Tags reinwerfen und dann hat man eine schöne Slide. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Und es ist sicherlich nicht für alles da. Also wenn man jetzt, glaube ich, so eine klassische Marketingpräsentation macht mit irgendwelchen tausenden Graphen und irgendwelchen Tabellen und Daten und sonst was und Bildchen und Diagrammen, dann bleibt bei eurem PowerPoint. Aber wenn man eine sehr codenahe Präsentation macht oder auch eine Präsentation, wo man nur ein paar Bilder, ein paar Slides haben will, da ist Reveal.js sicherlich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Werkzeug. Vor allem, wenn man ohnehin schon sein halbes Leben in der IDE verbringt, dann ist es sicherlich eine sehr gute Ergänzung.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar hast du das auch ausgesucht?
Ja, genau. Ich reg mich ja immer so ein bisschen auf über Spotify und wie wenig Spotify den kleinen Künstlern bezahlt, und das hat jetzt auch Arte mal gemerkt und hat eine Folge von Tracks veröffentlicht, in der es eine halbe Stunde genau darum geht. Also wie
Spotify. Was ist denn Tracks?
Tracks, überhaupt? Genau, Tracks ist ein Magazin für Popkultur, kann man das so nennen, alternative Kultur, auf dem Spartensender Sender Arte. Also den.
Also es geht um Musik.
Ja, es geht um Musik, aber eher so jetzt um alternative Musik.
Mhm.
Und die haben sich jetzt eine halbe Stunde lang auf die Suche gemacht, wo denn das ganze Geld landet, welches Spotify umsetzt. Und es kam das raus, was wir alle schon wissen, nämlich dass es überproportional jene bevorteilt, die ohnehin schon sehr, sehr erfolgreich sind. Weil wenn du und ich jetzt irgendwelche Indie-Mucke hören, dann ist es nicht so, dass dann 100% unserer 9 Euro an Indie-Künstler gehen, sondern wir werden alle in einen Topf geworfen und am Ende werden unsere 9 Euro dann relativ zu den gesamten Streams weitergegeben, und das übervorteilt eben die Leute, die viel gestreamt werden, so ein Ed Sheeran oder ein Justin Bieber oder ein BTS. Das ist dann relativ relativ unfair gegenüber dem Longtail. Und das fasst diese Folge sehr gut zusammen. Also wer da nochmal auf unterhaltsame und eindrückliche Weise verstehen möchte, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert, der kann sich die halbe Stunde mal dieses YouTube-Video geben. Das wird auch offiziell auf YouTube publiziert. Finde ich bei Arte übrigens auch ziemlich cool, dass die sich da einen Dreck drum scheren, ob man die publizieren und wie das mit den Rechten und so ist. Die packen einfach alles auf YouTube.
Ja, richtig. Sonst kann man natürlich jeden Künstler auch einfach durch Bandcamp direkt unterstützen.
Genau, also wer hat generell den Drang verspürt, Künstler zu unterstützen.
So wie mich und Markus.
Die meisten freuen sich zum Beispiel auch über Merchandising. Das ist übrigens eine super Sache. Also man verdient als Künstler an so einem T-Shirt meistens zwischen 8 und 12 Euro. Und das ist Geld, das man einfach hat, das man als Umsatz hat. Und man hat dann auch noch ein schönes Produkt, welches man tragen kann, und man macht dann auch noch mal ein bisschen Werbung für den Künstler, und im besten Fall sieht man dabei auch noch unglaublich gut aus, weil die meisten Künstler machen sich auch wirklich große Gedanken, dass das Merchandising nice ausschaut und eine hohe Qualität hat.
Ja, richtig.
Also vielleicht ist so der zweite No-Code der Woche: Kauft Merchandising von euren Lieblingskünstlern, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo es keine Einnahmen durch Live-Musik gibt.
Leider gibt es noch von mir kein Merchandise. Ich weiß, dass ihr alle Riesenfans von mir seid, tatsächlich. Aber ich kriege dauerhaft Fragen auch danach. Es wird bald bestimmt was geben. Freut euch drauf, ne?
Ja, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, meine Band hat überhaupt kein Merchandising mehr. Wir haben alles
verkauft
weggeworfen. Tatsächlich. Und es ist tatsächlich so, also man nimmt über das Merchandising ist letzten Endes das Geld, das dann über die Kostendeckung hinausgeht. Also man ist dann am Ende von einem
Konzert. Könnt ihr auch gleich Mode machen.
Ne? Ja, tatsächlich. Also hart ausgedrückt, man arbeitet als Künstler am Aufbau einer Modebrand.
Ja, tatsächlich.
Damit macht man
das Geld. Ja, eigentlich, das ist jetzt sehr philosophisch, eigentlich unterstützt du deine Modemarke nur mit deiner Musik.
Ja, genau. Letzten Endes ist die Musik eine Marketingmaßnahme für die Modemarke.
Ja, richtig. Okay, mit diesen philosophischen Worten kommen wir zur Verabschiedung. Und zwar, wir suchen noch Softwareentwickler und DevOps.
Genau, SoftwareentwicklerInnen und DevOpsInnen.
Ach so, ja, gendern natürlich.
Und bewerbt euch einfach karriere.excentra.de, da gibt es inzwischen auch lustige Fotos von Lukas und mir.
Weißt du, was eine viel geilere Idee ist? Einfach Englisch die Jobbeschreibungen machen.
Software Developer und DevOps Engineer.
Ja, und dann gibt es das nicht mehr.
Genau, und dann sind auch alle zufrieden, hoffe ich doch.
Dann ist hoffentlich keiner offended.
Genau, Azubis suchen wir nicht mehr, Praxissemester haben wir jetzt eigentlich auch genug. Also wir suchen eher Young Professionals und Professionals. Uns gibt es auf Twitter, per E-Mail, @codeculture, podcodeculture, @excentra.de, bei mir coffee.com/codeculture. In diesem Sinne, tschüss Lukas.
Ciao Markus.
So am 1. Mai noch, hast du irgendwo einen Bollerwagen?
Warum immer dieser Bollerwagen, das verstehe ich tatsächlich nicht. Bin ich dazu zu jung?
Ja, wahrscheinlich. Also normalerweise macht man eine 1. Mai-Wanderung, und da packt man dann seinen Proviant, der in der Regel aus Bier besteht, in den Bollerwagen.
Okay, das ist ja dumm.
Ja, das macht man bei der 1. Mai-Wanderung. Es ist eigentlich relativ witzlos. Also warum sollte man das nicht in den Rucksack tun oder so?
Ja, warum überhaupt Alkohol trinken?